Ich habe immer noch ein bisschen Herzklopfen. Vielleicht, weil es ein bisschen aufregend war, bis wir einen Termin gefunden haben. Dann war Freitag der 13. Es sah so aus, als würden wir uns irgendwie verpassen. Und dann hat's doch noch geklappt. Uli Lust war bei mir im Podcast zu Gast. Du hörst gleich, worüber wir gesprochen haben. Natürlich haben wir über ihre beiden Sachcomics gesprochen. Die Frau als Mensch. Teil 2 ist gerade erschienen. Schamanin. Und diese beiden Bücher haben in mir A, die Gewissheit geweckt, dass ich Comics liebe. Ich dachte immer, das wäre was für Jungs. Und B, haben die irgendwie was in mir zum Klingen gebracht. Aber hör selbst mal rein. Dieser Podcast wird dir übrigens präsentiert von allen Unterstützenden auf Steady. Und wer das genau ist, erfährst du am Ende der Podcast-Folge. Wenn du auch dabei sein möchtest, du findest die Steady-Seite in den Shownotes. Ich freue mich über jede Unterstützung, die den Fortbestand dieses Podcasts sichert. Und dann taucht dein Name auch im Podcast auf. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Die Geschichte der Frau neu denken, schreiben und zeichnen. Uli Lust ist Comiczeichnerin, geboren in Wien, lebt jetzt in Berlin. Und versucht mit ihren Büchern unter dem Titel Die Frau als Mensch genau das zu tun. Gerade ist ihr zweiter Band erschienen und ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast von Die Leserinnen bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ich muss sagen, selten hat mich ein Buch so berührt wie deins. Das liegt einfach daran, ich glaube, ich habe es auch schon tausendmal im Podcast gesagt, dass je mehr feministische Bücher ich lese, desto öfter und desto mehr habe ich das Gefühl, wir müssen ja die ganze Geschichte der Menschheit neu erzählen. Und da komme ich immer wieder an den Punkt, wo ich denke, oh Gott, welches Buch schnappe ich mir jetzt? Welches Buch fängt früh genug an? Und ich habe das Gefühl, du hattest genau den gleichen Gedanken.
Es geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich mache als Comiczeichnerin, also Geschichte interessiert mich. Und deswegen zeichne ich auch gerne historische Stoffe. Also ich zeichne gerne dokumentarische Stoffe und habe immer ein bisschen damit geliebäugelt, historische Comics zu zeichnen. Also Comics, die, also aus der Vergangenheit, die Vergangenheit im Bild und Text zu erzählen. Und auf der Suche nach Stoffen, Die ist sehr deprimierend, die Suche nach Stoffen. Ich habe zum Beispiel vom Surkamp Verlag dieses Angebot gehabt, ein Buch zu adaptieren. Ich sollte mir einen Roman aus ihrem gewaltigen oder einen Sachtext aus ihrem gewaltigen Programm aussuchen. Ich wollte gerne eine weibliche Hauptfigur. Und alle historischen Stoffe, die meisten historischen Stoffe, die Frauen arbeiten sich immer an denselben Problemen ab. Es ist immer deprimierend. Ich finde es immer zum Kotzen. Ich habe mich am Schluss für die Flugkunde entschieden. Da hat man auch nicht gerade heldenhafte Frauenfiguren. Da geht es auch um die Goebbels-Kinder. Und die älteste Tochter von Josef Goebbels ist eine der Erzählerinnen. Also die Frauenrolle in unserer Geschichte ist etwas Deprimierendes und wenn man sich als Autorin eine weibliche Heldin suchen möchte in einem historischen Kontext, dann ist es ist zum Kotzen, dieses dauernde Unterschätzen von dem, was Frauen können. Und diese Figurinen aus der Eiszeit, die wirkten anders als die Frauendarstellungen zum Beispiel aus der griechischen Antike, die, wenn man sich Skulpturen aus Griechenland anschaut, da hat man diese sehr selbstbewussten, nackten Menschen, ne? Meistens sind es Männer. Und dann gibt es auch noch ein paar nackte Frauen, das sind dann aber keine Frauen, sondern immer Göttinnen. Die Griechen haben verboten, Frauen nackt darzustellen und selbst die Göttinnen werden oft gezeigt mit so einer Geste, wo sie die Hand vor die Scham halten. Da bücken sie sich so ein bisschen, der Rücken ist dann so ein bisschen gebeugt. Die stehen überhaupt nicht so entspannt wie die Männer da. Für die ist der nackte Körper der ideale Körper und die Frauen müssen sich schützen und schauen, dass man sie nicht nackt sieht. Also sie sind quasi verletzlich gemacht durch dieses Bilderverbot. Und dann kommt die Scham ins Spiel und das hat psychohygienisch, also ich finde es einfach psychologisch von das sehr, sehr ungesund, den weiblichen Körper mit so viel Vorbehalten zu belegen, während der männliche Körper darf einfach sein und frei sein und glücklich. Und du fragst dich schon, ja, warum bitte? Als Frau, ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern und mit einer Mutter, die jetzt sich nicht zurückgehalten hat und mit einem freundlichen Vater. Ich habe erst sehr spät begriffen, was das Patriarchat ist und diese Idee, dass Frauen irgendwie schwächer wären oder weniger können, fand ich immer schon lächerlich. Aber wir haben eben einen riesigen Kulturschatz, der uns das ständig erzählt. Das läuft immer noch so sublim mit in ganz vielen Erzählungen. Und ich habe, also der, mein Buch ist auch der Versuch, das ein bisschen aufzubrechen. Ich bin nicht die Erste. Ich fasse ja wirklich nur zusammen, was viele WissenschaftlerInnen in den letzten Jahrzehnten an Erkenntnissen gesammelt haben. Und das Bild ist einfach revisionsbedürftig. Frauen haben auch in der Geschichte viel, viel mehr beigetragen, als man weiß heute. Und natürlich weiß ich nicht, wie die Eiszeitmenschen wirklich gelebt haben, aber die Grabfunde zeigen keine Hierarchie unter den Geschlechtern an, bis in die Jungsteinzeit oder bis in die Bronzezeit eigentlich fast. Und auch nicht unter Menschentypen oder so. Also es gibt keine Funde, die Königstum oder Chefs zu so Hierarchien in irgendeiner Form anzeigen. Und spätere traditionelle Jäger- und Sammlerkulturen waren immer egalitär oder sind auch immer egalitär organisiert und deswegen nimmt man an, dass das wahrscheinlich auch unsere Vorfahren waren. Und eine egalitäre Gesellschaft ist ja nun mal schon eine ganz andere Geschichte als das, was wir haben. Wir haben ja eine sehr schwer erkämpfte Pseudo-Gleichheit, die, wenn man genauer hinschaut, noch lang keine egalitäre Gesellschaft ist, weil sonst hätten wir eben eine amerikanische Präsidentin und nicht Donald Trump da sitzen. Oder Merkel wäre keine einsame Ausnahme in der Bilderwelt der Politik.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Du hast die Venus von Willendorf, die auch auf dem neuen Buch ganz präsent vorne drauf ist, gesehen und dachtest dir, da muss es noch mehr geben, das interessiert mich, da will ich nachforschen, da fange ich an, unzählige Bücher, wissenschaftliche Abhandlungen zu lesen und da was zusammenzutragen, um mir zu überlegen, wie ich das visuell darstellen kann oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil es sind ja zwei ganz opulent gezeichnete, wunderschöne, tief recherchierte Sachcomics, die nicht nur toll zu lesen sind, sondern auch kurzweilig und unterhaltsam und die genau das tun, was du sagst, eben das, was wir auch in der Schule noch gelernt haben, ein bisschen zurechtrücken, weil es so viel neue Erkenntnisse gibt.
Ja, genau. Also ich fand, es war, also sagen wir mal so, das tun ja viele Autorinnen, dass sie das erzählen. Ich habe als Comiczeichnerin die Möglichkeit, das in eine Comic-Narration zu fassen. Und ich habe auch, es gibt auch noch diesen Aspekt der Forschung am Medium-Comic selber. Also ich habe versucht, was kann der Comic eigentlich im Sachbuchbereich leisten? Das war auch so ein Experiment für mich selber. Ich finde es interessant, verschiedene Textsorten als Comic zu übersetzen, wie eben die literarische Adaption. Oder Comic-Journalismus, autobiografisches Erzählen. Jetzt bin ich beim Sachbuch, beim Wissenschaft, bei der Wissensvermittlung, die aber unterhaltsam bleiben muss. So, also das ist eine zweite Herausforderung. Wir waren bei der Venus von Willendorf. Die Venus von Willendorf habe ich deswegen gewählt, weil sie in der Mitte steht zwischen der französischen Sphäre, wo sehr viele Figurinen gefunden, oder wo die Höhlenmalerei herkommt, nicht ganz so viele Figurinen. Und aus dem Osten, also die Venus von Willendorf ist eine Symbiose aus zwei Welten und liegt ungefähr in der Mitte. Und hinzu kommt, ich als Österreicherin konnte endlich den Ort besuchen. Oder ich bin mit der Geografie sehr vertraut von Österreich. Und deswegen habe ich mir das erlaubt, hier die Österreicher zu featuren. Ich hätte genauso gut die böhmisch-mährischen Mammutjäger waren schon wichtig. Die sind dann später in den Osten gezogen. Aber ich gebe zu, hier hat auch noch ein kleiner Lokalpatriotismus mitgespielt, dass ich mich gerade für die Füchsin, also dass ich mich entschieden habe, gerade diese Gruppe zu begleiten. Ich hätte ja genauso gut in Südfrankreich oder in der Ukraine mich aufhalten können. Aber
Oder
Österreich
hier
ist
bei
halt.
mir in der Gegend, ich wohne nämlich in der Nähe der Schwäbischen Alb und ich habe schon gesehen, ah, das Achtal, gibt es da ein Museum, kann ich da mal hingehen, kann ich die andere Venus von Hohenfels mal besuchen, das
Ja.
steht jetzt voll auf meinem Plan, ich bin jetzt voll drin, ich bin jetzt sowas von drin.
Ich möchte dir empfehlen, die Höhle, die Hohlefelshöhle zu besuchen und das Echo dort zu benutzen, zu schauen, weil ich glaube, das muss ganz toll sein, dort zu singen. Und ich glaube, diese Ergriffenheit, die einen, dieses Staunen bei solchen Naturphänomenen wie Echo und Musik in Höhlen, das wurde damals absichtlich genutzt. Also Höhlenmalereien sind ganz oft an Orten angebracht, in denen ein besonderes Echo in diesen Höhlen ist. Also die sind auch Zeichen für eine akustische Qualität von diesen Höhlenräumen. Und
Wow.
die Hohlefelshöhle ist eben die größte Höhle in der ganzen Schwäbischen Alb und deswegen, ich war noch nie drinnen. Ich bin selber, ich will selber dahin und singen.
Sehr gut, wir können uns ja verabreden. Von mir aus ist es wirklich nicht so weit, von dir jetzt ein bisschen weiter, aber auf dem Weg nach Wien mehr oder weniger.
Ich habe irgendwann einen Auftritt in der Schwäbischen Alb. Da hat jemand angefragt, der etwas organisiert dort. Ich muss
Na
das
dann.
in Erfahrung, also ich muss das nachschauen. Ich habe leider zu viele Auftritte und habe den Überblick verloren.
Vielleicht finden wir einen Termin. Aber du hast vorhin gesagt, was kann der Comic im Sachbuchbereich erreichen? Da möchte ich kurz ein Zitat, die Jurybegründung zum Sachbuch des Jahres 2025 vorlesen für deinen ersten Band. Also, was kann das Sachbuch, der Comic im Sachbuch erreichen? Auf fundierte Art verknüpft die Autorin aktuelle Perspektiven aus archäologischer Forschung, Anthropologie und Gender Studies. Dabei ist ihr Blick außerordentlich frisch. Und der breite fachliche Ansatz führt zu überraschenden Schlüssen. Wow.
Ja,
Also, du hast es ausprobiert und du hast sofort den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Wow.
niemand könnte überraschter sein als ich selbst, ehrlich gesagt. Aber andererseits, ich war schon noch sehr streng mit mir. Und ich habe ja auch diese Art von Büchern gelesen und das hat mich motiviert, überhaupt selbst auch so ein Buch zu machen. Also insofern fühle ich mich dort schon auch heimisch. Aber diese riesige Anerkennung ist natürlich sehr, sehr unerwartet.
Großartig und verdient, wie ich finde. Ich versuche mal Band 1 zusammenzufassen, der mich schon total umgehauen hat. Also ich würde sagen, in Band 1 geht es so um die Geschichte der Urvölker und was man davon noch erkennen kann, zum Beispiel in Analogien zu Affen, wie Affengemeinschaften zusammenleben. Wir haben gemeinsame Verwandte. Da gibt es auch große Unterschiede, wie unterschiedliche Affen zusammenleben. Das fand ich unglaublich spannend. Und dann die Schlussfolgerung, unsere Menschenart hat überlebt. Warum? Vielleicht, weil wir kooperieren mussten, weil wir zusammen Gemeinschaften gebildet haben in rauen Umgebungen. Und für mich geht es im Band 1 darum, dass wir eigentlich Tiere sind, dass wir Herdentiere sind, dass wir irgendwie überleben mussten, dass wir uns als Teil der Natur gesehen haben, als Menschen überleben mussten. Und zum Ende hin kommt dann schon ein bisschen die Brücke Richtung Weiblichkeit und Schamanismus am Ende von Band 1, so als Überleitung, als Cliffhanger. Also wenn man dann nicht sofort Band 2 haben möchte, dann weiß ich nicht, was kaputt ist. Da geht es dann sehr stark um Weiblichkeit, um Mystik, um Spiritualität, was mich total berührt hat, weil, weißt du, was ich vor allem faszinierend fand an deinem Buch war, wie behutsam du mich als Leserin an die Hand genommen hast durch diese unterschiedlichen Theorien, die es da gibt.
Oh,
Und
danke.
immer wieder was einführst und sagst, warum war das so? War das vielleicht anders? Was vielleicht denken wir mit unserer modernen Sicht da drauf? Aber unsere Art zu denken ist eine ganz andere, als damals gedacht wurde. Und wie du immer wieder versuchst auszuloten, wie wurde da gelebt? Was könnte das für eine Bedeutung gehabt haben oder vielleicht doch eine ganz andere? Ich finde das so berührend und so vorsichtig und so wertschätzend, gegenüber den früheren Kulturen. Ich finde es ganz irre.
Ich finde das wahnsinnig schön, die Vokabel, die du verwendest. Aber das ist so, wow, das träumt man, dass jemand deine Arbeit so rezensiert. Da kann man, also das erhofft man sich als Autorin immer. Aber also ist schön, dass du das so siehst. Das finde ich großartig.
Und dann habe ich mir überlegt, das, was uns früher so mitgeteilt wurde über Urmenschen. Ich müsste jetzt mal meine große Tochter fragen, was die in der Schule so lernt über die Steinzeit. Das war irgendwas so, ein bisschen wie Affen, die haben so ein Fell. Es gibt so eine ganz witzige kleine Zeichnung. So eigentlich sah eine Höhlenfrau natürlich so aus. Die hat so eine Keule in der Hand und so ein sexy Fellkostüm.
Immer, immer, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so respektlos. Und wir haben inzwischen so viele Worte dafür, wie respektlos wir mit dem Leben anderer Menschen umgehen. Und das wird ja so deutlich, die waren nicht dumm. Die hatten ja teilweise auch größere Gehirne als wir. Die
Sehr
hatten ein
irritierend,
ganz,
ja.
ja, und ich habe das recherchiert, es gibt dafür ein Wort und man nennt es Paleorassismus, dass man davon ausgeht, es wären dumme, naive, beschränkte, kindliche, leicht zurückgebliebene Menschen gewesen. Dabei waren die Herausforderungen an deren Leben so komplex und auch die Mystik und die Sphären, die sie in ihren Leben so hatten, so komplex und tiefschichtig, dass es wahrscheinlich genau das Gegenteil war. Wahrscheinlich sind wir viel stumpfer, wenn wir mal nur aufs Handy gucken und irgendwie höchstens mal ein Buch in die Hand nehmen oder eine Dokumentation gucken. Ist jetzt nicht so bereichernd, wie sich zu überlegen, was erzählt mir der Rabe gerade? Will er mir was sagen? Ist das irgendeine Brücke zu irgendwas? Also spannend, oder?
Ja, diese Menschen mussten wahnsinnig viel wissen, das wir nicht brauchen. Also man musste ja alles können, was zum Überleben nötig ist. Und das ist so ein Aspekt, den ich wahrscheinlich gar nicht umfassend recherchieren konnte, was man als Eiszeitperson eigentlich alles wissen musste. Jedenfalls waren die Gehirne größer als die der späteren Menschen, also unserer. Und das ist doch irritierend. Und man vermutet, also intellektuell waren die uns absolut ebenbürtig. Also die haben mit Sicherheit über Philosophie nachgedacht. Und die Schönheit der Figurinen, die sie geschaffen haben, oder auch der Höhlenmalereien, zeigen ja deutlich, dass es ein sehr hohes ästhetisches Bewusstsein gab. Die haben festsitzende Kleidung getragen. Also das weiß man, weil man ein Grab entdeckt hat, also mehrere in Russland, wo die Perlen noch an derselben Stelle lagen, wo die Kleidung vorher war. Und es sieht sehr ähnlich aus wie die Rentierkleider, die später die Evenken und also die späteren sibirischen Völker getragen haben. Und da das Rentier das meistgejagte Tier der Eiszeit war, mu vermutet man, dass die Rentierkleider anhatten. Also die sind nicht nackt rumgelaufen. Und es geht halt, es gibt dieser Mythos des wilden, rohen Höhlenmenschen hat vor allen Dingen die Funktion, einer Hierarchie herzustellen. Es ist, damit wir die Spitze der Evolution sind, also das Ziel, die Krönung, muss es vorher muss es vorher weniger wertvoll, roher gewesen sein. Also wenn wir die kultiviertesten sind in der Menschheitsgeschichte, dann sind die anderen natürlich weniger kultiviert und weniger zivilisiert und weniger was auch immer. Also es braucht diese Idee, dass die anderen klein waren, damit wir uns selber gut fühlen können.
Und damit entlarvt sich das ganze Buch schon als total tief feministisch, weil dieses sich über andere erheben, irgendjemand anders klein machen und auch die Gesellschaftsformen, die wir jetzt leben, so zu überholen, ist ja maximal patriarchal. Denn das waren egalitäre Gesellschaften, wie du schon gesagt hast. Es gab Matriarchate, die sich daraus entwickelt haben. Es gab Patriarchate, die sich daraus entwickelt haben. Aber vor allem waren das Menschen, die absolut ebenbürtig waren, einfach weil sie ja Schicksalsgemeinschaften waren. Die mussten ja miteinander. Und dann die Brücke zu schlagen zur Spiritualität, das fand ich so toll, weil
Schön.
ich immer mal wieder jetzt auch mit Autorinnen spreche. Da muss ich nichts gendern. Außer vielleicht ein Sternchen für alle, die noch im weiteren Spektrum sind. Und da entsteht oft so eine Leerstelle. Du bist Österreicherin, das ist katholisch geprägt. Ich komme auch aus einem katholischen Background. Und das erste Buch beginnt ja auch so ein bisschen mit diesem, warum hängt Jesus am Kreuz? Was ist das alles? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und man hat manchmal so das Gefühl, auch da wäre weiblicher Glauben und alles, was man so fühlen und erleben kann, jenseits von der realen Welt, negiert und wegerzählt worden. Und es gibt so eine ganz schöne Seite im zweiten Band. Ich glaube, es ist sogar die Venus von Willendorf mit dieser Raute, die die
Ja.
ganze Figurine ergibt in der Form, die wiederum die Form von einer Vulva nachahmt. Und darunter eine Maria mit Gotteskind, mit dem Strahlenkranz in dem Oval. Und man sieht die Parallele und denkt so, okay, irgendwie, da gibt es noch so viele Dinge, wo man weiterdenken könnte.
Ja.
Es ist ja Wahnsinn. Und ich habe so ein ganz spannendes Buch, da habe ich auch so sofort connected, wo gerade auch Märchen so abgewertet werden, also wo erzählt wird, wie Märchen eigentlich genau diese uralten Geschichten transportieren über so eine weite Zeit. Aber lass uns ganz kurz bei der Rautenform bleiben vielleicht, weil du hast schon wild genickt.
Ach, ich finde es schön, was du sagst. Ich fühle mich verstanden.
Ja, und wie, und wie. Also ich finde, ich habe mich damit schon sehr viel auseinandergesetzt, weil also Menschen brauchen Spiritualität. Da bin ich der festen Überzeugung. Und alles, wo wir es hinkanalisieren können, ist eben also dieser Gottesglaube. Und es gibt kein Rechts und kein Links. Und ich habe immer das Gefühl, zum Beispiel gerade die Marienverehrung, das ist noch so ein Überbleibsel. Ich habe mal eine Magisterarbeit vor 1000 Jahren geschrieben. Da wurde auch von heidnischen Festen erzählt, die dann einfach übernommen wurden von den Christen. Ach, ihr springt da übers Feuer. Ah, wir zünden da auch immer ein Feuer an. Da können wir gemeinsam feiern. Toll, nennen wir es Ostern. Und wie diese Verknüpfungen waren. Und in deinem Buch, da geht man noch viel, viel weiter zurück. Und da war so eine ganz spannende Theorie mit drin. Und zwar eine Theorie. Also von der Bildsprache her würde ich sagen, ist es eine Theorie von Männern, dass die Erinnerung an ein geschichtliches Ereignis oder eine authentische Gestalt bleibt nie länger als 2 oder 3 Jahrhunderte im Gedächtnis des Volkes erhalten, es sei denn, ihnen wohnen mystische Qualitäten inne. Und dann schreibst du, okay, dann können wir es ja umdrehen. Mystische Motive aus mündlichen Überlieferungen können also erheblich älter als 3 Jahrhunderte sein, denn Menschen erzählen sie schon seit Tausenden von Jahren. Und da gibt es so viele Brücken. Das ist so erstaunlich.
Ja, also wenn man sich einmal in dieses Themengebiet hineinwagt, dann merkt man plötzlich wahnsinnig viele Assoziationsmöglichkeiten in der späteren Geschichte oder in der späteren Bilderwelt. Also ganz viele Bilder, Symbole wurden über einen sehr langen Zeitraum tradiert. Und das ist unglaublich spannend, das dann zu entdecken und zu finden. Also die Marienfigur ist ja garantiert entstanden aus diesen Frauen, aus den Göttin, aus der Isis im Grunde genommen, aus der ägyptischen Isis mit dem Horus auf dem Schoß. Und die wiederum entstand aus den neolithischen Frauenstatuetten, die möglicherweise bereits Göttinnen darstellten oder überirdische Wesen. Und die Vermutung ist, dass diese Göttinnen eigentlich eine spätere Entwicklungsstufe der Frauendarstellungen sind. Also dass diese Frauenfiguren später sozusagen in diesen als Göttinnenfiguren interpretiert wurden, aber dass sie das während der Eiszeit noch nicht waren, weil es damals vermutlich noch keine Vorstellung von Göttern gab. Götter gehören in die Zivilisationen, in die Hochkulturen, die späteren. Es gibt diese These, dass man erst Götter erschaffen hat, als man nicht mehr damit rechnen konnte, also dass man damit rechnen musste, Fremden zu begegnen auf dem Weg. Also in der Eiszeit gab es ja sehr, sehr wenige Menschen. Man musste damit rechnen, dass man jeden, den man trifft, irgendwann in seinem Leben wieder trifft. Also man dieses Netz aus Verbindlichkeiten und gegenseitigem Teilen und Helfen und Unterstützen, das ist in kleinen Gemeinschaften, wo sehr große Bedrohungen, also mit Tierwelt, die in einer, also viele Tiere gibt und wenige Menschen, dann ist es klar, dass man den Mensch als Kooperationspartner betrachtet und als die Menschen immer mehr wurden und es eben Konflikte gab oder so, dann hat sich plötzlich diese moralische Frage oder es haben sich plötzlich so Götter ergeben, die von oben herab etwas bestimmen, an das sich dann alle halten müssen. Also es ist eine komplizierte Geschichte. Jedenfalls diese Eiszeitfigurinen waren wahrscheinlich noch keine Göttinnen.
Ich finde auch so spannend, wie du versuchst, so peu à peu dieses Puzzle zusammenzusetzen, aber auf so eine schöne Art, wo immer klar ist, wir haben nicht alle Teile. Wir können immer mal wieder rätseln,
Ja.
was vielleicht könnte das Endergebnis sein. Und bei den Frauenfigurinen, ich meine, was haben die Leute schon alles gedacht, dass es irgendwelches pornografisches Spielzeug ist? Und dann so die lustige Frage, ach, Steinzeitmänner mochten alte Frauen, weil die sind ja sehr ausladend und sehen so aus, als hätten sie schon Kinder geboren, wenn man sie sich mal
Ja,
also realistisch anschaut, ja, und nicht nur denkt, die konnten es halt nicht besser, sondern das ist gewollt, dass die so aussehen. Die haben ja auch viele Details durchaus. Es ist eben nicht naive Minimalkunst, sondern das ist schon fein gearbeitet oder dass es Spielzeug war. Und dann schreibst du so lustig, ah, dann hatten Kinder nicht so viel Spielzeug, weil so viele Figurinen sind nämlich gar nicht überliefert.
Ja, all diese
Großartig.
Argumente, ja.
Also, und dann eben wieder, das waren auch keine Göttinnen, weil eben es gar keine Göttinnen gab zu der Zeit, waren es vielleicht Avatare, also waren das Figurinen, die jemanden darstellen sollten, stellvertretend für jemanden irgendetwas tun sollten, im Feuer waren dafür, beerdigt wurden dafür, zerstört wurden dafür, viele sind zerschlagen worden. War das Zufall, war das Absicht, was war der Hintergrund? Aber das so offen zu lassen, das macht so eine Freude, weil das eigene Gehirn arbeitet so mit und man denkt so, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber es macht nichts, weil ich habe schon wieder was gelernt.
Das ist super. Das ist nämlich die Absicht vom essayistischen Erzählen, weil als Essayistin kann ich Fragen stellen, kann Argumente durchdenken, muss aber die Antworten nicht liefern. Ich muss hier nicht die Expertin geben, die weiß, was am Schluss unten rauskommt, sondern meine eigene persönliche Recherche teile ich mit den LeserInnen.
Du tauchst ja auch zwischendrin auf, gerade zum Ende hin des zweiten Bandes. Das fand ich ganz toll, wie du auch noch mal so Übersichtsseiten dann bringst und sagst, okay, wir bringen jetzt noch mal zusammen, was haben wir jetzt schon erfahren? Dann zeichnest du dich im Spaziergang und sagst, was denkst denn du, was war da im Dialog? Also man steigt voll mit ein und steht praktisch mit dir an einer Seite und denkt mit und wird zur Detektivin der Urzeit.
Ja, ich habe es mir erlaubt, meine Person in das Buch hineinzuschreiben, weil es mir halt erzählerisch sehr viele Möglichkeiten gibt. Ich kann dann plötzlich eine Moderatorenfunktion einnehmen oder eben stellvertretend als Frau in der Gesellschaft agieren und mir meine Gedanken machen. Also im Grunde bin ich auch ein bisschen die Leserin. Ja. Ansonsten hätte meine Person nichts zu suchen in einem Buch über die Eiszeitkunst.
Naja, nein, aber ich finde schön, wie du auch deine eigene künstlerische Arbeit wird ja gleichzeitig noch mit durchdacht. Also
Ja.
während du auf diese Recherchereise gehst, kommst du ja an die Schwelle in diesem Buch zwischen Mystik, Schamanismus, Poesie, Kunst, was auf einmal sich trifft. Und wo du auch die eigenen Gedanken nochmal teilst und auch den Autoren Alan Moore auch netterweise ins Buch zeichnest, der sagt, Magie in ihrer frühesten Form wird oft als die Kunst genannt. Ich glaube, das ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, Magie ist Kunst. Und du schreibst dann sogar ein eigenes Zitat von dir, also nicht in einer Sprechblase, sondern als Zitat in einem Kästchen. Das fand ich beeindruckend, deshalb dachte ich, das ist bestimmt sehr wichtig und es klingt auch so. Du schreibst, während ich diesen Comic zeichne, nutze ich meine Intuition ganz selbstverständlich als Werkzeug. Mit den Jahren und wachsender Erfahrung habe ich gelernt, die Sensitivität für Eingebungen zu erhöhen. Ideen kommen oft im Halbschlaf, im Traum sogar. Da wären wir
Ja,
ja beim Schamanismus. Das ist mystisch, das ist Kunst.
das ist dann mein eigenes magisches Erleben. Das ist das Interessante. Es gibt diesen einen Punkt im kreativen Schaffen und da kann ich dann anknüpfen an die, also ich zeige ja, wie ein kreativer Akt begangen wird, nämlich diese Venusfigur geschaffen. Und im kreativen Schaffen gibt es immer dieses Moment der Überraschung, dass man, dass etwas passiert, das man nicht planen konnte oder man muss, es hat etwas Ähnliches wie mit diesem Blitzschlag, der die Schamaninnen trifft. Also ich meine nicht, dass ich Nachrichten von den Geistern bekomme, aber ich bin auch nicht sicher, ob diese neuen Ideen, die im kreativen Prozess an die Oberfläche schwemmen, ob die wirklich nur ein neues Surrogat der bereits bestehenden Ideen in meinem Kopf sind. Ich würde nicht komplett ausschließen, dass mein Kopf in irgendeiner Form verbunden ist mit anderen Sphären, weil das ist das animistische Weltbild, dass der Kopf eine Reichweite hat, dass Denken Energie ist, die eine andere Wirkung hat, neben der Wirkung, die wir wahrnehmen können. Und im kreativen Prozess gibt es eben diesen einen Moment, dass ich tatsächlich immer warten muss auf dieses Wunder. Man muss offen sein für das, also um das zu finden.
dass
muss
die
immer,
Muse dich küsst, dass
immer
dieser
ich
Moment
brauche,
entsteht.
genau, ich brauche den Musenkuss. Und der Musenkuss, der Kuss der Muse ist durchaus magisch, kommt aus dem Nichts, lässt sich nicht planen oder lässt sich schon so ein bisschen herbeiplanen, aber hat eine gewisse paradoxe Qualität. Also eine widersprüchliche Qualität. Also Dinge, die sich widersprechen und eigentlich gegenseitig ausschließen, funktionieren plötzlich. Ja.
Da gibt es auch ein ganz anderes Zitat noch, das ich gerne vorlesen möchte zu Schamanismus, was genau daran anschließt, was du gesagt hast, nämlich: Wir haben gelernt, dass unsere Gedanken in unserem Kopf eingeschlossen sind. Die Vorgänge in unserem Gehirn vergleichen wir mit Computern. Wenn wir schlafen, läuft die Maschine weiter. Sie gaukelt uns surreale Träume vor. Religiöse und spirituelle Menschen halten die Sphäre der Gedanken für weitreichender. Der Geist strahlt über die Begrenzung der Schädeldecke hinaus oder hinein. Schamanistische Kulturen halten die Traumwelt für eine ganz reale Welt, aus der Nachrichten empfangen werden können, zum Beispiel von Geistern. Oder zum Beispiel eben die Schamanin eine Eingebung hat, was sie tun soll, wie sie es tun soll. Oder eben zum Beispiel auch die Gedanken, die sind, es ist alles so verwoben mit der Natur. Und es gibt bestimmte Regeln. Habe ich eine Regel gebrochen? Ist ein bestimmter Geist wütend auf mich? Habe ich irgendwas in der falschen Reihenfolge getan? Habe ich die Mutter der Robben nicht gerufen oder sowas?
Diese Regeln haben ausschließlich die Funktion, eine Balance und ein Gleichgewicht in der Natur zu behalten. Das ist eine wichtige Vorgabe. Im animistischen Denken haben alle Lebewesen ein Bewusstsein und eigentlich auch dieselben Rechte. Also es ist ein egalitäres Denken, das sich nicht nur auf Menschen erstreckt, sondern auf alle Lebewesen. Pflanzen und Tiere und Steine auch. Oder. Also alles, was es gibt. Auch die Steine werden dann als beseelt betrachtet. Und wenn man die Umwelt als beseelt respektiert, verhält man sich ihr gegenüber völlig anders. Und es entstehen natürlich gewisse Regeln im Umgang miteinander. Also ich muss mit dieser Entität Stein oder Pflanze oder Tier eine gewisse Umgangsformen einhalten und daraus erwachsen diese Regeln. Also es ist eine Sache, die aus, also es ist ein sehr kooperatives Verhalten, das animistische Denken, finde ich. Das ein sehr, also ich würde mir wünschen, dass wir davon wieder mehr in unsere Weltvorstellungen und auch Handlungen implementieren. Also Respekt gegenüber allen anderen Lebewesen und wie gehe ich dann damit um mit denen? Ich meine, dass wir wissen ja, dass dass wir mit der Vorstellung, wir wären die Krone der Schöpfung und könnten uns an Planeten bedienen, wie so eine große Rohstoff, wie so ein Supermarkt. Wir können einfach nehmen, was wir brauchen und dann, also wir haben schon verstanden, dass wir nicht in der Lage sind, eine naturidentische zweite Natur, künstliche Natur zu bauen und die funktioniert dann perfekt. Also die Technik ist immer fehlerhaft.
Und da finde ich eben so schön, wie du die Brücken baust und versuchst, es zu erklären in der Welt, die wir vielleicht näher kennen. Gerade im Band 1 geht es ja viel um dieses Leben mit der Natur, wie zum Beispiel Jäger- und Sammlervölker, wie die mit auf der Jagd sich verhalten, wie die das Tier sehen, dass eben nicht sie ein Tier auswählen, sondern dass praktisch ein Tier zum Beispiel sich opfern möchte, also es möchte sich geben und dass man eben mit dem Tier läuft, so lange, bis das Tier nicht mehr kann und dann aber auch dieses Tier verabschiedet und dass es eben nicht nur ein Nehmen ist von der Natur, sondern dass man zurückgibt. Oder die Inuit waren es, glaube ich, die einen Teil des Wals wieder zurückgeben und sagen, der wächst nach und er wird wiederkommen. Und wenn wir respektvoll mit ihm umgehen, dann wird er sich uns wieder hingeben, damit wir davon leben können, weil er uns helfen will. Der will uns unterstützen und wir unterstützen ihn auch. Und alles hat eine Seele und alles kommt zurück und dieser Kreislauf des Lebens funktioniert für alle, so wie auch wenn Menschen sterben, davon ausgegangen werden kann, dass sie einfach in anderer Form wieder zurückkommen. Und da war so ein schönes Bild, wo ich dann dachte, damit kann man sich auch wieder so schön rüberhangeln in unsere Gedankenwelten oder wieder gar nicht. Du zerschlägst es ja hinterher wieder. Aber das Wasser und die Fruchtbarkeit und die Vögel und wie die Seelen im Wasser sind und dann wieder zu den Menschen kommen, und wie Vögel diese Seelen tragen und dann wieder die Brücke zu dem Storch, der Klapperstorch, der ja auch am Wasser ist und der angeblich die Babys bringt Und das, die, denn die Göttermutter, die die Seelen der Verstorbenen aufnimmt, und ein Vogel, der die Seelen dann wieder zurückbringt. Und die Göttermutter ist natürlich Freya oder Holla oder Hulda oder Holle. Frau Holle schüttelt die Kissen aus. Zu der kommt man dann, oder der große Kessel der keltischen Göttin Brigitte oder Abrahams Wurstkessel. Den kennen, glaube ich, alle Katholiken. Das sind wir alle, wir waren. Da warst du noch in Abrahams Wurstkessel. Das
In
war
Österreich
vor deiner Geburt.
kannte man das nicht. Aber
Echt?
ich hab einen schwäbischen Partner und der hat mir die Geschichte erzählt und das fand ich so lustig. Ja.
Ja, da waren wir. Das weißt du nicht, da warst du noch in Abrahams Wurstkessel. Am Ende alles eins. Und der Kessel, der war ja auch zu späteren Zeiten extrem wichtig für Menschen, lebenswichtig. Aber ich finde das so spannend, wie man immer wieder diese Brücken findet. Und gerade in diesen Märchen und Geschichten, auch wenn es um Bestattung geht, da gibt es ja die Baba Yaga, die wohnt in einer Hütte im Wald auf Beinen. Und es gibt alte Bestattungsorte, wo sowas wie eine Pritsche erhöht gebaut wird, weil es gar keine Grabfunde gibt oder kaum Grabfunde aus Urzeiten, weil die Menschen wieder in den Kreislauf zurückgegeben wurden, weil die Hülle, Körper offensichtlich waren nur Hüllen und die
Also,
Seelen waren das Wichtige, die wiederkommen.
vielleicht könnte ich das kurz nochmal erläutern. In der Eiszeit wurden nur sehr, sehr wenige Menschen erdbestattet. Und die wenigen Menschen, die erdbestattet wurden, wurden oft mit sehr besonderen Grabbeigaben bestattet. Also man vermutet, dass das besondere Leute waren, vielleicht Leute, die eben in diesem schamanistischen Handwerk tätig waren, weil manche der Zeichen, also wenn ein Fuchse dabei im Grab war, Füchse sind klassische schamanistische Geisttiere, so. Jetzt habe ich vergessen, wo ich hin wollte. Ja.
Grabbeigaben, Bestattungen.
Ah ja, genau. Und der Boden war ja auch Permafrost geboren. Das heißt, es wäre ohnehin nicht sinnvoll gewesen, da, also war schwierig, die Erde auszuheben. Und ein weiteres Argument, bei den späteren sibirischen Indigenen war das üblich, dass man, wenn man das Gefühl hat, dass man stirbt, dass man einfach in die Natur geht, dass man sich hinlegt und stirbt und den Körper wieder zurückgibt an die Natur und dass man sich halt so von den anderen Tieren fressen lässt, wie man selber die Tiere gegessen hat. Also es ist das Geben und Nehmen ist Teil auch der Bestattungskultur in diesen sibirischen, bei den sibirischen Ureinwohnern. Und das habe ich als Beispiel genommen, oder da man ja keine ganz wenige Tote nur gefunden hat aus der Eiszeit, nimmt man an, dass es eben eine Bestattungsmethode genutzt wurde, die keine Spuren hinterlässt, wie jene später genutzte.
Im Buch erklärst du auch so ein bisschen, wie du zu dem Titel gekommen bist. Im zweiten Band habe ich was gefunden, die Frau als Mensch. Denn wenn über so lange Zeit, also nicht nur über Jahrhunderte, sondern über Jahrtausende, über Zehntausende Frauenfigurinen überliefert wurden oder Vulven in Höhlen geritzt wurden, dann ist die Frage, warum ab Da Vinci der Mensch ein Mann war. Das fand ich so auf den Punkt gebracht.
Danke. Ich habe mir diesen Titel erlaubt, der ist ein bisschen provokant, aber es ist immer gut, wenn der Titel zum Denken anregt, ne? Und tatsächlich gibt es auch einen ganz sachlichen Hintergrund. Ich kann sagen, die Kategorie Mensch wird in der Eiszeitkunst durch Frauen repräsentiert. Also wenn die Eiszeitmenschen Menschen dargestellt haben, dann waren das meistens Frauen. Und heute ist es ja so, wenn man sagt, bitte zeichne einen Menschen, dann würden die meisten erstmal einen Mann zeichnen aus reiner Gewohnheit, oder man hat eben dieses Leonardo da Vinci, den Homo sapiens, diese Männerfigur vor Augen. Und auch sprachlich ist das eingeschrieben, da ist der Mann die Norm und alles, was weiblich ist, braucht ein bisschen mehr Buchstaben. Da muss man sich dann immer mit den JägerInnen und Sammlerinnen und ach, es ist furchtbar nervig, was man da für einen Ballast als Frau angehängt bekommt. Nur weil man sich mit weiblichen Dingen beschäftigt, muss man plötzlich ganz unangenehme sprachliche Konstruktionen hinnehmen. Finde ich schlecht. Ich würde plädiere ja dafür, dass die weibliche Form ein, zwei Buchstaben kürzer ist als die männliche Form. So
Finde
wie
ich gut.
Bäcker und dann sagen wir Bäcke. Und nicht Bäckerin.
Finde ich ganz gut. Ich finde eh gut, wie man mit Sprache auch experimentieren kann. Das ist ja noch mal ein ganz anderes Feld. Wir hatten neulich im Buchclub, ging es darum, wie ja Gendern verboten werden sollen. Es gibt wohl ein Buch, wie man gendern kann, ganz ohne genderkonforme Sprache. Das wären dann halt längere Texte, aber gut, wer es nicht möchte, der muss halt damit klarkommen, dass es sehr lange Texte dann sind.
Ja, super, das finde ich aber trotzdem auch interessant, weil ich habe mich natürlich sehr herumgeschlagen mit dem Problem der Sprache, wie die Sprache von an immer schon gleich auch einen Subtext mitliefert, der eigentlich gar nicht gewollt ist. Ja. Und
Ja, und manchmal.
im Comic habe ich so wenig Platz für Texte, ne? Und dann stört das ihn noch mal mehr.
Ja, mir sind drei Sachen aufgefallen, nee, zwei Sachen sind mir aufgefallen, wo ich dachte, ah, interessant. Es gibt einen Moment im Buch, da schreibst du über eine Frau, aber wie hieß die nochmal? Die hat, da wurde gesagt, sie ist so schön. Da dachte ich so, ach, guck mal, interessant, ob Schönheit oder ob Besonderheit oder da dachte ich so einen Moment drüber nach und dachte so, sie ist schön. Was bedeutete wohl für Urmenschen Schönheit? Da war ich so, und es gab so einen Moment so, wo es um Mutter und Vater ging und ihr Mann und so. Das fand ich auch interessant, aber es muss ja auch Mittel geben, um die Geschichten zu erzählen und also Paarbeziehungen waren jetzt noch nicht so in Band 2 das Thema, außer dass Intimität wahrscheinlich jetzt nichts war, wofür man irgendwie ein eigenes Schlafzimmer hatte, sondern dass es einfach Teil des Lebens war. Aber wie Menschen miteinander gelebt haben, ob das monogam oder ob das einfach fließend war, ist jetzt noch, kommt es in Band 3?
Also, ja, da kam vielleicht ein bisschen mehr Sexualität vor, weil in den neolithischen Kulten, da gibt es schon auch eine starke erotische Komponente und man weiß ein bisschen mehr darüber, weil es eben später ein paar Schriftaufzeichnungen, also sehr viel später noch Schriftaufzeichnungen gibt, aber es gibt die erste Skulptur von einer Sexdarstellung, also so zwei Liebende, ist 9000 Jahre alt. Also das kommt stärker. Man kann nicht sagen, wie die miteinander gelebt haben. Ich nehme halt an, dass die Frauen wahrscheinlich nicht sich untergeordnet haben. Das ist das Einzige, was ich als Prämisse vorgegeben habe, wegen der selbstbewussten Haltung und wegen der Tatsache, dass es üblich ist in Jäger- und Sammlergemeinschaften, dass die Frauen eben nicht minderwertig, also für minder gehalten werden, weil es egalitäre Strukturen sind. Deswegen.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, und gerade habe ich es ja schon so ein bisschen erwähnt, in Band 2 gibt es tatsächlich auch einen Clan, dem man folgt, was ich total schön fand, so als verbindendes Element durch das Buch hindurch. Also ich habe mitgelitten und gelebt mit diesen Menschen und man kommt ihnen auch noch mal viel näher und es sind eben keine primitiven, naiven Menschlinge, sondern das sind komplexe Gemeinschaften, die miteinander leben. Die Füchsin als Schamanin und das Fischlein und Wolf und Nessel. Also die sind mir voll ans Herz gewachsen. Das
Yay. Super.
gehört auch zu diesem Buch, das muss man dazu erzählen, dass es die gibt und dass die eben, dass man auch richtig mit ihnen zieht zu ihrem Winterlager, dass man die Sorgen und Nöte teilt, auch die Trauer und die Geschichten. Und eben ein bisschen konstruierst ja du auch die Entstehung der Venus von Willendorf dann als Klammer in der Geschichte, was ich total gelungen fand.
Ja, ich fand es wichtig zu zeigen, wie so eine Figur gemacht wird, auch deswegen, weil so häufig immer noch Männer gezeigt werden, die Kunst machen. Die Eiszeitkunst wird in allen, also bis vor kurzem in allen Zeichnungen wurde die immer von Männern produziert. Auch Titelblätter, die über die Stein- oder Eiszeit zeigten, immer Männerfiguren. Das war extrem maskulin gedacht. Und ich als Frau oder wir als Frauen wissen ja, dass wir selbstverständlich auch einen kreativen Impuls haben. Und es ist tragisch, dass man das erst zeigen muss, um zu verdeutlichen, dass das komplett selbstverständlich ist, dass auch Frauen Kunstwerke schaffen wollen, wenn sie also oder den Drang haben, kreativ zu sein.
Wie weit musstest du dann zurück in deinen Recherchematerialien, um zu sagen, okay, jetzt habe ich das Gefühl, da kommt jetzt mal ein bisschen frischer Wind in die Forschung. Vielleicht kommen auch gerade mehr Frauen in die Forschung. Da kommen neue Ansätze, auf die ich mich beziehen möchte, wo ich denke, das könnten Quellen sein für meinen Sachcomic.
Also das passierte ungefähr in den 70ern, dass immer mehr ForscherInnen sich aufgemacht haben, Und die DNA-Analyse hat nochmal sehr viel geändert. Ich habe gerade vorhin ein Interview mit einer Historikerin gehabt und die hat erzählt, na, eigentlich der Paradigmenwechsel in der Forschung war, also in der Geschichte, im Studium, das passierte eigentlich erst um 2000 herum. Da waren
Oh
lange
Gott.
noch diese alten Männer am Start, die halt einfach sich nichts anderes vorstellen konnten und die natürliche unterwürfige Stellung der Frau als Naturgesetz definiert haben und alle Artefakte dann natürlich auch in diese Richtung hingelesen haben. Und das hat sich längst erledigt, vor allen Dingen eben seit viele Frauen auch in der Forschung sind. Es gab die berühmte Forscherin Maria Gimbutas, die über die Kulturen des Neolithikums ein fantastisches Buch geschrieben hat und sehr viel Forschung betrieben hat. Und die wurde noch bis vor kurzem ganz unfair angegriffen und kritisiert. Und erst die Technik der Genanalysen hat ihre Thesen bestätigt oder einige ihrer Thesen, für die sie so angegriffen wurde, weil die den männlichen Wissenschaftlern halt nicht passten.
Das heißt, Forschung war schon länger, also die hatte ungefähr 30 Jahre schon Vorlaufzeit, bis sie überhaupt in die Lehre vorgedrungen ist.
Also sie wurde sehr stark kritisiert für ihre Forschungsergebnisse. Das passte nicht zum vorherrschenden Bild. Und dann hat man gesagt, das sind doch nur so feministische Wunschfantasien. Dass Männer ihre maskulinen Wunschfantasien auf uns projizieren, auf die Idee kommen sie nicht, oder was? Also,
Nö.
nö,
Nö,
die
einfach
tun
nö.
das nicht. Bei denen ist das alles echt und objektiv korrekt. Und wenn wir das anzweifeln und sagen, na ja, Frauen könnten schon auch manchmal mitgeredet haben oder vielleicht sogar eine wichtigere Funktion oder stärkere, größere Funktion gehabt haben im Neolithikum, kann das der Fall gewesen sein. Dann finden Männer das plötzlich unseriös und eine feministische Fantasie. Und da muss man sagen, ja, sorry, jetzt geht mal bitte, kommt mal ein bisschen runter von eurem hohen Ross.
Check your privilege.
Yes, right.
Wahnsinn. Und wie lang recherchiert man für so einen Sachcomic? Also es sind jetzt schon zwei Bände draußen. Es
Ich
soll
habe
nicht der letzte Band gewesen sein.
Recherchieren und lesen tue ich zu dem Thema seit 25 Jahren. Das war der Auslöser, warum ich mich überhaupt daran gewagt habe, weil es mein privates Steckenpferd ist. Und ich dachte, ich habe es mir zugetraut. Und dann habe ich, als ich angefangen habe, 2019 mit Band 1, habe ich die Recherche nochmal sehr, sehr, sehr vertieft. Band 1 und 2 haben jetzt ungefähr 7 Jahre gedauert. Und ich vermute, dass der nächste Teil auch erst in 4, 5 Jahren wiederkommen wird.
Das ist eine große Enttäuschung für mich, aber ich werde mich in Geduld üben. Okay, sind es ein bisschen, aber das Gute ist, es gibt ja schon zwei Bände und die kann man auch immer wieder anschauen, weil die so dicht und komplex sind und weil so viele unterschiedliche Aspekte aufgearbeitet werden. Man kann auch immer wieder nachschlagen. Ich finde gerade in Band 2, wo du alles nochmal so zusammenbringst, die Formen, die Zeichnungen, die Theorien, das ist so wertvoll. Und eine Sache ist mir noch total in Erinnerung geblieben mit diesen Figurinen, dass es immer noch so Figuren gibt, die Frauen bei der Geburt in die Hand gegeben werden, die exakt so aussehen wie vorzeitliche Funde. Das hat mich sowas von vom Hocker gehauen. Das fand ich irre.
Moment mal, steht das in meinem Buch?
Ja, ich dachte.
Also, das ist etwas, das mir Matriarchatsforscherinnen erzählt haben. Ich hab's gezeigt.
Ich schlag's nach.
Bei der Geburt habe ich die eine Figur der Frau in die Hand gegeben, weil ich fand das schlüssig. Und ich bin ja selber nicht sicher, wofür diese Figuren genutzt wurden. Deswegen habe ich sie an manchen Stellen eingesetzt, um Möglichkeiten aufzuzeigen. Am Schluss musste ich mich dann für eine Benutzungsmethode entscheiden, weil ich eine fiktive Erzählebene eingebaut habe, in der kann man nicht. Also ab einem gewissen Punkt muss man Entscheidungen treffen und dann muss ich das Feld der Spekulation verlassen und dann habe ich mich eben für diese Version des Avatars entschieden, die mir am schlüssigsten erscheint aus all den Möglichkeiten. Aber diese Figuren, die gab es ja, wie gesagt, 30.000 Jahre lang, die hatten bestimmt ganz viele Funktionen. Und ich meine, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine beruhigende Wirkung auf eine gebärende Frau hat, wenn sie sozusagen, also wenn diese Figur in Verbindung mit der Geisterwelt steht oder als Idol mit einer göttlichen Kraft zum Beispiel oder mit irgendeiner Kraft. Dann beruhigt mich das natürlich, weil ich brauche ja Hilfe. Ich möchte ja Unterstützung bei dieser schwierigen gefährlichen Situationen des Kinderkriegens.
Es gibt eine Analogie zu einem anderen Buch, was ich gelesen habe, auch ein Sachcomic, den ich gerade ganz spannend fand, Kochende Affen.
Ah, den, ja.
Vielleicht habe ich da die Figurine auch gesehen, die in die Hand gegeben wird. Dann muss ich das nochmal querlesen. Ich schaue es nochmal nach, ich schreibe es in die Shownotes. Und das große verbindende Element ist das Feuer. Und das greifst du ganz am Ende nochmal auf. Das ist schon mal nochmal eine gute Brücke, weil diese Figurinen wurden teilweise auch in Asche gefunden, in Feuerstellen, zerbrochen. Teilweise geht man davon aus, absichtlich. Und das Feuer hatte auch nochmal in deinen Theorien, die du zusammengetragen hast, eine ganz wichtige Rolle, vielleicht als Übergang, als Pforte, der Rauch, der das Holz in einen anderen Zustand versetzt, die Wärme, die Hitze. Und ganz am Ende hat es ja nochmal ein sehr schönes Bild mit der Kerze und deiner persönlichen Geschichte, die du da reinbringst, die mich total berührt hat. Und das Witzige ist, dass in diesem anderen Buch nämlich das Feuer auch so zentral ist, weil eben alles mit Feuer praktisch wächst und entsteht für uns Menschen, eben auch wie wir gegessen haben. Ich liebe deine Bücher. Ich sag's jetzt einfach so. Ich habe kein Problem damit, einfach zu lobhudeln und frei raus zu sagen, wie ich's meine. Ich liebe deine Bücher. Die könnten für mich alle Sachbuchpreise gewinnen. Und immer wenn ich jetzt meine Bücherkiste packe und irgendwo hinfahre, nehme ich deine Bücher mit. Dieses zumindest habe ich schon hier liegen, weil ich finde, du füllst in meinem Lesen damit so eine große Leerstelle.
Wow.
Dieses, wir müssen die Welt neu denken, wir müssen alle unsere Geschichten neu erzählen, wir müssen unsere Köpfe öffnen dafür, dass es sein kann, dass wir es niemals abschließend beurteilen können, was war und woher wir kommen. Aber wir müssen mehr Offenheit und ich finde auch mehr Liebe dafür haben, woher wir kommen. Und ich als Frau habe das Gefühl, und das ist vielleicht ein Teil von meinem Feminismus, dass ich da noch eine Leerstelle habe, dass so viele Geschichten meiner Ahnen, um in deiner Sprache vom Buch zu bleiben, so viele Geschichten meiner Ahnen nicht erzählt wurden, weil sie angeblich trivial waren, weil es nur Frauenleben sind und weil eben irgendwann diese Überheblichkeit der Männer, wollen wir es beim Namen nennen, dazu kam, die angefangen haben, diese Geschichten auch bewusst nicht mehr weiter zu erzählen. Und wie wir doch wirklich selbst in Märchen noch versucht haben, irgendwie ein bisschen was von uns weiterzugeben.
Ja, wir haben leider eine 4000-jährige Gehirnwäsche erleben müssen, wir Frauen, Männer auch, aber für uns Frauen war es ungesunder.
Das klingt wieder voll radikal feministisch, würde mein Mann sagen. Aber so ist halt. Also, wenn man einmal die Büchse der Pandora geöffnet hat, dann kann man es nicht mehr nicht sehen.
Ja.
Und es gibt viel zu tun und auch Menschen, die sich zum Beispiel für Ökofeminismus interessieren, auch denen möchte ich das Buch total empfehlen. Gerade der Einklang mit der Natur, dieses egalitäre Denken, dass wir einfach nur eine Art von Tieren sind, die mit allem, mit der Natur, mit dem Universum, mit der Welt leben, das hat in mir total viel angerührt. Also ich danke dir für dieses Gespräch und ich danke dir jetzt schon mal für Band 1 und 2. Ich werde mich in Geduld üben für Band 3.
Ich danke dir ganz herzlich für diese unglaublich wunderschöne Rezension. Ich glaube, jede Autorin träumt davon, dass die Bücher so gelesen werden. Das ist fantastisch. Das ist toll.
Sehr, sehr
Das macht mich
gerne.
sehr glücklich.
Wir sehen uns und hören uns in 4 Jahren später oder wir treffen uns im Achtal in der Höhle Hohenfels
Absolut, genau.
und singen gemeinsam.
Ah, oh, finde ich super. Oh ja, lass uns das tun. Also ich
Super.
schau mal, wann diese Veranstaltung ist, dann rühre ich mich bei dir.
Großartig.
Super.
Auf bald.
Nice. Also, tschüss.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die den Podcast Die Leserinnen auf Steady unterstützen und so den Fortbestand des Podcasts sichern. Valerie aus Zürich in der Schweiz, Anna-Maria in Wiesbaden, Karin in Lehrte, Katrin in Wildeshausen, Patricia in Berlin, Katrin in Eichstätt, Claudia in Friedberg, Anna in Marbach am Neckar, Jutta in Friedberg, Inga in Bad Hersfeld, Nicole in Wien in Österreich, Sabine in Köln. Anna in Sulzbach am Main, Silja in Marbach, Maren in Füssen, Grit in Berlin, Anja in Norderstedt, Ingeborg in Siegen, Berit, Claudia in Marbach, Stefanie in Dülmen-Rohrup, Babis in Wien in Österreich, Sandra in Bielefeld, Marisol in Paderborn, Nevenka, Pia in Potsdam, Annette in Felgentreu, Wiebke in Gevelsberg, Laura in Hahn, Jeannie in Kirchberg an der Mur, Corinna in Kornwestheim, Elfi in Marbach am Neckar, Daniela in Bolsøya in Norwegen, Monika in Marbach am Neckar, Nicola in Heidelberg, Jan, Lisa in Marbach am Neckar, Michelle in Bielefeld, Karl in Wien in Österreich, Andrea in Obdach in Österreich, Ute, Evelin in Braunschweig und Anne-Kathrin in Wangerland. Wenn auch du dabei sein möchtest und deinen Namen hier hören möchtest, dann schau in die Shownotes, dort verlinke ich meine Steady-Seite. Für jedes Portemonnaie ist das richtige Paket dabei, ganz bestimmt. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.